Wer am Altar dient, muss immer die Brüder mitbringen. Ich betone immer, ich muss manchmal. Wer am Altar dient, muss immer die Brüder mitbringen. Das ist besonders wichtig. Und gebt euch Mühe, das aufzunehmen. Das ist besonders wichtig. Es geht ja immer um den Leib Christi, das heißt ums Ganze. Es geht niemals bloß um mich. Und wenn es auch wieder so ganz persönlich um mich geht, weil ich eine Zelle im Leibe Christi bin, und weil das zur Gesundung des Leibes dazugehört, dass ich gesund bin, es geht immer um den Leib Christi, um den Leib Christi. Und darum bin ich ohne die Brüder überhaupt nicht denkbar. Dem Leib Christi eingegliedert sein, das ist Leben vom Ganzen. Wir können es uns an unserem irdischen Leib ja immer neu deutlich machen. Die Hand fasst zu, weil die Lunge atmet. Wenn die Lunge aufhört zu atmen, fasst die Hand nicht mehr zu. Das Blut und der Leib sind gesund, weil die Nieren ausscheiden. Es wirkt sich am ganzen Organismus aus, dass die Nieren ihre Tätigkeit tun. Und jede Zelle des Leibes ist durchblutet. Jede. Aber nur, weil das Herz seine Tätigkeit tut und nie unterbricht. Hört es auf, seine Tätigkeit zu tun, ist der Leib nicht mehr durchblutet, dann ist er tot. Der Fuß geht festen Trittes seinen Weg, stolpert und strauchelt, weil die Augen sehen. Wenn die Augen nicht sehen würden, stolpern wir in der Gegend rum. Wir leben also immer vom Dienst der vielen. In jedem Augenblick. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Ich mache mir das sehr oft bewusst. So sehr, dass es, ich möchte sagen, in mein Bewusstsein geradezu eingedrungen ist. Ich darf jetzt hier Dienst tun, weil die vielen anderen Glieder und Organe des Leibes Christi weltweit und Himmel und Erde umfassend ihren Dienst tun. Ich greife jetzt ganz weit zurück. Dass ich jetzt hier Dienst tun darf, hängt auch damit zusammen, dass die heiligen Apostel, der Petrus und der Paulus, ihren Dienst verrichten im Leibe Christi, denn die sind ja nach wie vor Glieder im Leibe Christi. Und dass der Stephanus seinen Dienst tut und der Barnabas und der Timotheus und die Märtyrer und Bekenner aller Zeiten und die Beter, die heiligen Männer und Frauen in den Klöstern, wann sie gelebt haben, dass der heilige Franz und sein Bruder Bernhard ihren Dienst tun. Und der Bernhard von Clairvaux und der Luther und der Schwenkfeld. Und der Zinzendorf und der Terstegen. Und der Blumhardt und wie sie heißen. Die allemal schon waren. Und die Schwester Anni, von der ich vorher gesagt habe, auch. Und der Paul Riedinger auch. Die haben alle ihre Funktion im Leibe schon am Ziel oder wir noch hier, dass der Larry in Los Angeles seine Funktionen übt, das kommt dem ganzen Leib zugut. Davon lebe ich auch mit. Ich lebe immer vom Ganzen. Ein Wunder, der Leib Christi kann übrigens in Tagen besonderer Schwachheit eine große Hilfe sein. Mein Versagen, das sage ich ganz oft. Und sofort Wenn irgendein Versagen im Leib ist, treten die anderen Organe ein. Ist das so? Es wird vom Haupt her gesteuert, dass sie dann umso mehr produzieren müssen, oder dass das gleicht sich aus. Man tut gut, mal auch den menschlichen Leib als ein Organismus ein Stück zu studieren. Und das alles ist Bild für den Leib Christi. Bild. Der Leib Christi ist Wirklichkeit. Ich lebe in jedem Augenblick von dem, was die Ungezählten verrichten als Glieder, Organe, Zellen des Leibes Christi. Andersrum, dass ich jetzt hier einen Dienst tue oder ihr an eurem Platz, kommt immer dem ganzen Leib zugute. Und wenn ich ihn nicht tue, ist dem ganzen Leib eine Behinderung. Wenn ein Glied leidet, das sagt der Paulus in dem Zusammenhang 1. Korinther 12, nicht etwa, wenn einer im Gefängnis ist, sondern wenn ein Glied versagt, also schwach ist und sündig, dann muss der ganze Leib mit dran leiden. Wenn ein Glied herrlich ist, freuen sich alle mit. Es wirkt sich immer alles am Ganzen aus. Nur das nochmal so nebenbei. Ich wollte nur deutlich machen, ich kann ohne die Brüder überhaupt nicht existieren. Und Brüder ganz weit gefasst. Nicht nur die paar um mich her. Und was die Einzelnen auch für Funktionen haben, die sind sehr verschieden. Ich kann nicht existieren ohne den Dienst meiner Brüder in der katholischen Kirche, in der Pfingstgemeinde. In der orthodoxen Kirche. Oder wo auch sie leben. Und was für eine Schattierung sie auch haben in ihrem Glaubensbekenntnis. Und die Ungezählten, ich kenne ja nur ganz wenige, aber genauso lebe ich von dem Dienst derer, die ich noch nie kennengelernt habe. Und jeder Name ist in jedem Augenblick vor Gott. Und wiederum sind die Brüder, die Heiligen aller Zeiten, für mich auch gar nicht. Die sind genauso wie nichts wie ich. Ob der nichts Petrus heißt oder Paulus heißt, ist mir ganz egal. Aber ich weiß, in ihnen allen ist ein Stücklein des Lebens Jesus. Jeder hat seinen Teil zu verwirklichen, und sie werden alle vom Haupt gesteuert. Und das Haupt ist es, er ist es, der das alles koordiniert, zusammenordnet, dass es zusammenwirkt, dass nichts fehlen darf. Guck nicht mehr auf dein bisschen, was da ist, guck nicht auf deine Schwachheit, die dir bewusst wird. Da sind Ungezählte, die zugleich funktionieren. Leib Christi, das Wunder aller Wunder. Und es bedarf der Anbetung immer neu, und dass der Geist uns das Geheimnis des Leibes auftun kann. Und von daher wird das umso bewusster. Ich kann nicht sein ohne die Brüder. Und darum, wenn ich zu Gott komme, immer nur so, dass ich zugleich immer sie alle mithabe, mitbringe gleichsam. Die Brüder mitbringen, sie gehören dazu. Und dann schauen wir uns die Brüder an, soweit wir sie kennen. Fangen wir mit der allernächsten Umgebung an, da kennen wir sie am besten. Und wir stellen fest, auch an den Brüdern wird Schwachheit sichtbar, viel Schwachheit. Versagen und immer wieder Versagen. Vor Augen so viel Ärgernis. Mit einem Wort gesagt, Fleisch. Fleisch. Und doch, 2. Korinther 5, Vers 16. Schreibt Apostel Paulus, wir kennen hinfort niemand nach dem Fleisch. Wie er das begründet, er schreibt, wenn einer gestorben ist für alle, dann sind sie alle gestorben. Ist Fakt für Gott, ist Fakt für mich. So meint Paulus. Er fragt, ist das Fakt für dich? Wenn es mich betrifft, haben wir heute Vormittag gerade gesehen, das nehmen wir sehr gern in Anspruch. Ich, wie ich bin, wohl dem, der dahinter gekommen ist, was er da sagt, wie ich bin. Ich darf Gott also sagen, das Urteil über alles Fleisch, also über mich, auch. Das gerechte Urteil Gottes ist gesprochen. Es ist vollstreckt an Jesus, der von Sünde nichts weiß. Es ist vollstreckt. Darum heißt es für Gott, du bist schon damals mit Jesus hingerichtet. Du siehst Gott. Wenn es Gott so sieht, ist es nur nüchtern, wenn ich es auch so sehe. und nüchtern ist, wenn ich es anders sehe, als es Gott sieht. Ich bin gestorben, aber bitte, wenn du so vor Gott trittst, so wie du bist, du sagst, das Alte ist vergangen. Und du sagst die ganze Wahrheit. Du tust recht, wenn du so sagst. Dann gilt das für deinen nächsten Bruder auch. Oder wenn es die Schwester ist. Der Nächste. Dass ich in jedem Augenblick sie bei mir habe, gleichsam in meinem Herzen, wenn ich zu Gott gehe, und weiß, es gilt für die Erde, die ist gestorben. Das Alte ist vergangen. Wenn du es für den anderen nicht gelten lassen willst, gilt es für dich auch nicht mehr. Streichst es für dich selber durch. Ich kann nur immer sie mitbringen. Einer für alle gestorben. Und nun kann ich jeden anderen immer nur in Christus sehen. Ich gehe zu Gott. Wir haben es heute früh immer wieder zu sagen versucht. Hoffentlich ist es irgendwo hängen geblieben. Ich stehe vor Gott. Ich stehe vor Gott unmittelbar. Und sage sie mich an in Christus. Und sage sie an ihn in mir. Ich nicht. Mein Leben ist Christus. Wenn ich das tue und tun darf und Gott erfreut ist, dann gilt dasselbe für jeden anderen, der Jesus gehört, aber auch für jeden anderen. Die auf Erden sind und wo sie auch leben. Und die im Himmel sind, die ich überhaupt nicht kenne. Es gilt für jeden Vater in Christus und Christus in ihnen. Merkst du? Wie sich auf einmal, wenn man dem nachgeht, etwas ausweitet in uns. Immer mehr ausweitet. Ich kann mich gar nicht mehr allein sehen mit den vielen, was ich für mich gerade beten wollte. Ach, lass dich nur ruhig los, bet's gleich für alle, da bist du sowieso dabei. Ich stelle fest, dass am Altar, da hinten im Heiligtum und unmittelbar vor dem Allerheiligsten und dem Thron der Gegenwart des lebendigen Gottes, das Gebet für sich selber von ganz alleine aufhört. Man kann nur noch sich sehen im Ganzen, das ist immer ein Beten, für das Ganze des Leibes Christi, für das Ganze der Gemeinde Jesu in allen ihren Gliederungen. Und Ausprägungen und Formungen am Altar vergisst man sich. Das liegt ja in dem mit drin, ich bin gestorben. Wer noch so mit sich beschäftigt ist, der ist mit Garantie nicht im Heiligtum und da hinten in der dunklen Ecke am Altar. Im Vorhof beschäftigt man sich noch sehr mit sich selber. Und misst ab und vergleicht mit anderen, dann entstehen Parteiungen. Das ist das Wesen des Vorhofs, da kracht sich immer alles. Da geht es kaputt und auseinander. Aber dort am Altar hat man sie alle mit im Herzen. Wenn ich vor Gott komme, ich komme immer in der Einheit mit den vielen. Ich, wir alle in Christus und Christus in ihnen allen. Er ist nicht bloß in mir, er ist in den geringsten meiner Brüder. Das wird also einfach der immerwährende, ich will es so sagen, es wird der immerwährende, mir gar nicht immer bewusste, aber es wird der immerwährende Dienst, der in dem Herzen sich vollzieht zu Gott hin, sie alle Gott dazu bringen, vollkommen in Christus Jesus. Und lass die Seele meckern. Und immer wieder registrieren wollen. Na, guck das doch mal an. Lass doch, bring sie da, in diesem glaubend vollkommen in Christus Jesus. Tu das immer wieder, tu das trotz allen, tu das wider allen Augenschein. Wider allen Augenschein. Hier an diesem Rauchaltar beginnt heiliger Dienst in Einheit mit dem hohen Priester. Das ist das immerwährende Werk des hohen Priesters Jesus. Dort wird man mit ihm so eins, dass es gar nicht anders möglich ist, als das immer neu zu vollziehen. Ob ich es deutlich genug gesagt habe? Ich denke. Einen Schritt weiter. Hier fangen wir nun auch an, das Gebet in Jesu Namen zu buchstabieren. Das ist ja ein besonderes Gebet, das Gebet in Jesu Namen. Ein Gebet, von dem der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagt, es wird immer erhört. Ohne jede Frage, es wird immer erhört. Johannes 16, Vers 24, da sagt der Herr zu seinen Jüngern, und zwar sagt er das in der letzten Stunde, da sie miteinander das heilige Mahl gefeiert haben. Er sagt, bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. 3 Jahre mit Jesus. Aber das ist ihnen noch nicht gegeben. Merkst du, dass es etwas ganz Besonderes ist, das Gebet in Jesu Namen? Es gibt eine Stunde, dass es uns erschließt. Bisher noch nichts. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Es wird sich euch jetzt auftun. Johannes 16, 26 und 27, an demselben Tage, da redet ihr immer von Pfingsten, wie es den Aposteln geschenkt worden ist, die Innewohnung Christi. An demselben Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil er mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ihr selber bittet in meinem Namen. Könnt ihr mir jetzt von dem, was Jesus sagt, die Adresse nennen, an die sich das Gebet in Jesu Namen richtet? Der Vater. Und du kannst hinzufügen in seiner Gottheit. Er hat euch selber lieb. Weil er mich liebt. An den richtet die Bitten in Jesu Namen. Und da sagt der Herr Jesus, ich mache das nicht mehr. Das macht man schön selber. In meinem Namen. Ich tu das gleichsam in euch und durch euch. Durch euch. In 15,7, ich wollte nur, dass das in Jesu Namen beten mal aufleuchtet, klein wenig. Da sagt der Herr Jesus, wenn ihr, wieder zu seinen Jüngern, Weinstock reben, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, meine Worte in euch, werdet ihr bitten, was ihr wollt, was ihr wollt. Und es wird euch widerfahren. Das ist auch Gebet in Jesu Namen. Hier wird nur mal deutlich, und da bleiben seine Worte in unseren Herzen. Ihr werdet bitten, was ihr wollt, und wird euch werden. 14, 13, was ihr bitten werdet in meinem Namen, will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde in dem Sohne. Das Gebet in Jesu Namen. Frage, was ist denn das? Was meinen wir denn da, Gebet in Jesu Namen? Ich will 3 Punkte aufzeigen, an denen ich versuche, es euch deutlich zu machen. Da sagen wir, als erstes in Jesu Namen beten ist immer und ausnahmslos ein gnadenhaftes Geschehen. Was ich damit meine, dass keiner das machen kann. Das kann einem nur geschenkt werden. Das ist eine besondere Gnadenwirkung. Und ihr seht, 3 Jahre Leben mit Jesus und es war noch nicht gegeben. Es ist also nicht eine Sache der Formel. Das muss man nur sagen, nachdem wir 10 Minuten gebetet haben. Und so bitte ich dich alles in Jesu Namen. Wir kommen zu frommes Anhängsel dann in Jesu Namen. Und damit ist überhaupt nicht gesagt, dass das mit dem Namen Jesu was zu tun gehabt hat, was wir gebetet haben. Kann wichtiges und richtiges und gutes Gebet gewesen sein. Der Vater hat es angenommen, sich gefreut. Aber es war kein Gebet in Jesu Namen. Die Formel macht es nicht. Es ist auch nicht die Sache einer besonderen Formulierung. Das alles ist es nicht. Ein gnadenhaftes Geschehen, das ist das Erste. Das kann mir nur vom Geist erschlossen und dann auch so mitgeteilt werden. Das Zweite, was davon zu sagen ist, auch das ist wieder ein Glaubensstand. Ein ganz bestimmter Glaubensstand. Wie denn? in Jesu Namen beten, das heißt immer beten, in der inneren Verbundenheit des Glaubens und in der inneren Verbundenheit des Herzens, sowohl mit Christus als dem Haupt, das ist die Vertikale, beten in der Verbundenheit des Herzens mit Christus. Beten in jedem Augenblick in der Verbundenheit des Herzens mit Christus als dem Haupt, die Vertikale. Aber ebenso in der immerwährenden Verbundenheit des Glaubens und des Herzens mit allen Gliedern hier auf Erden und mit allen Gliedern im Himmel. Ihr könnt doch die himmlischen nicht trennen von euch oder euch von den himmlischen. Das ist doch ein Leib. Wunderbar, bald fertig. Das ist also die Horizontale. Die Vertikale, die immerwährende innere Verbundenheit mit Christus. In meinem Herzen vollzieht sich das. Und mit allen Gliedern des Leibes, wer übersieht, wer ahnt, wie viele, wie herrlich, wie schön. In dieser inneren Verbundenheit, ich weiß, mit Ihnen allen verbunden unter dem einen Haupt. Ich betone nochmal, nicht gedacht, gedacht hat man das schon lange, sondern ein Gnadenstand, etwas, was der Geist im Herzen zu leben machen muss. Das macht er gern, wenn es dran ist. Und dann darfst du bitten, in dieser Herzenstellung, vertikal, horizontal, verbunden ein, das ist einfach da. Ich möchte sagen, ich kann nicht mehr beten, ohne dass das da ist in meinem Herzen. Dass da alle umschlossen sind. Und mit ihnen allen nicht unter das eine Haupt gegeben weiß. Es ist da. Und wenn ich nun anfange zu beten in dieser Herzensgewinnung, dann gilt nur noch eins. Und dieses Gebet muss orientiert sein am Worte Gottes. Das Wort ist bei allem, was auch ich erbitte, das göttliche Regulativ. Darum das Wort im Herzen. Seine Worte im Herzen haben. Aber auch das ist wieder ein Gnadengeschenk. In der Bibel stehen sie. Da muss ich wälzen, wo standen das? Bringen wir mal die Konkordanz. Sein Wort im Herzen. Hineingegeben, das, was jetzt im Augenblick ist. Das Wort als Regulativ für das, was ich bitte oder auch nicht erbitte. Also ein gnadenhaftes Geschehen. Die horizontale und vertikale Herzensverbindung mit Jesus und allen Gliedern des Leibes im Himmel und auf Erden. Lebendig im Herzen und das Wort lebendig im Herzen. Und dann kommt das Gebet, ein richtiges, klares, bestimmtes Gebet in Jesu Namen. Und Gott sagt Ja und Amen. Es geschieht. Ich kann nur sagen, das habe ich oft erlebt, sehr oft. Etwa, wenn es um ganz bestimmte Führung geht, ich muss doch Führung haben. Mich führen lassen und Gott will mich doch führen, das will er ja auch. Führen wie ein Kind. Hat er die Verantwortung übernommen? Jetzt weiß ich nicht, morgen muss ich es entscheiden. Ich weiß gar nicht wie. Ich bin meine Armut da. Nun kommt alles vorbei. Vormittag schon sagt nicht ich, mein Leben ist Christus. Nun dieses Umfassende, wenn ich Christus sage, meine ich immer den ganzen Leib mit. Ach, wenn euch das nur ins Herz käme, immer der ganze Leib. Und dann bitte ich in Jesu Namen, da ist das Wort in meinem Herzen regulativ, dass er mich immer da führen will. Das ist also sein Wunsch und Wille. Hier bete ich in seinem Sinne. Das Wort ist regulativ im Herzen. Und dann bete ich nun in Jesu Namen in dieser Herzensstellung und Führung. Besinne mich auf keinen Fall, wo sie nicht entweder sofort oder mitten in der Nacht, vielleicht am nächsten Morgen da war. Aber ganz klar, wenn ich das so haben könnte, in Jesu Namen im Herzen, wenn das lebendig war, wenn das gegeben war, wenn das eingeprägt war, das ist wie ein Schmecken, in welche Richtung es geht, mehr würde ich nicht sagen, ein Schmecken, in der Richtung geht es. Und ich kann Ihnen nur das weitergeben, was mir dabei wichtig und deutlich geworden ist. Jedenfalls sagt dann Gott sein Amen. Die drei Punkte habt ihr euch gemerkt. Siebentens. Ach ja, wer am Altar dient, empfängt die Last des Gebetes.
Eine Last legt, dass Gott eine Last auflegt. Wie viele Stellen es bei den Propheten gibt, der Prophet Zachariah, der schreiben kann, das ist die Last Gottes. Und nun kommt seine Prophetie. Wenn Propheten göttliche Weissagungsworte Schau bekommen haben, war das für sie eine Last, eine Lust, die so groß werden konnte, dass er Jeremia sagt, ich weiß das nicht mehr. Aber dann erst, der Ball verbrannt, hat er schnell wieder seinen Mund aufgemacht. Dass Gottes Werk zur Last werden kann. Die Kindlein in Christus wissen das nicht. Dann legt man doch auch keine Zentnersäcke auf. Kein Rucksack, die dürfen höchstens sich ein bisschen mit dranhängen an den Einkaufskorb, mehr nicht. Aber wenn die Zeit da ist, will Gott, dass wir Lasten tragen, einer des anderen Last. Der andere wird mir auch zur Last. Und so wird auch Gebet am Altar vor dem Throne Gottes wird Last, empfängt die Last des Gebets. Ich schlage mal auf 2. Mose 28, da gehen wir wieder zurück zur Symbolik. Und da wird ja immer so viel deutlich. 2. Mose 28. Du hast ein ganzes Kapitel, da steht drüber die Kleidung der Priester. Na, das ist ein bisschen harmlos, das ging, als wenn es bloß um die Kleidung gegangen wäre. Keine Modenschau hier. Dann geht es um ganz wesentliche Dinge und Aussagen. Jedes Stücklein ihrer Kleidung ist von Gott vorgeschrieben. Jedes Stücklein ihrer Kleidung ist eine Aussage. Und wenn wir nur die Aussagen recht hören und verstehen, wird uns auf einmal lebendig, was Priestertum ist, was hoher Priester heißt. Um den hohen Priester geht es hier. Was erfahren wir? Wir können nicht das Kapitel jetzt lesen. So viel Zeit haben wir nicht. Bei mir ist das ganz rot. Das ist nur ein Zeichen, dass Ähnliches wichtig ist drin. Aber ein paar Verse. In Vers 6 ist da die Rede vom Priester Schutz, der zu seiner Kleidung gehört. Schutz. Im Vers 7 ist die Rede davon, dass dieser Schutz zwei Schulterteile hat. Also ich stelle mir vor, so übergestülpt, und unten wird zusammengebunden. Die beiden Teile werden zusammengebunden. Ist deutlich? Wird dann ausführlich beschrieben, da können Sie zu Hause lesen. Vers 9 und die folgenden Verse ist die Rede von zwei Onyx-Steinen. Das sind kostbare Edelsteine. Das müssen mächtige Dinger gewesen sein. Kostbare Edelsteine, Onyx-Steine. Auf diesen beiden Onyx-Steinen sind eingegraben die Namen der Söhne Israels, das heißt die 12 Stämme. Die Namen der 12 Stämme. Auf dem einen Onyxstein 6 und auf dem anderen Onyxstein auch 6. Eingraviert. Ganz kostbar das Ganze so. Vers 11, das sollst du tun in Steinschneiderarbeit. Edelsteine. Und in den Stein eingeschnitten, Steinschneidearbeit, nach der Weise der Siegelstecher. Und sie sollen mit Gold geflecht eingefasst werden. Und wo kommen die hin? Und du sollst sie auf die Schulterteile des Schutzes heften, dass es Steine seien zum gnädigen Gedenken an die Kinder Israel, sodass Aaron ihren Namen auf seinen beiden Schultern trage vor dem Herrn, damit der Herr ihrer gedenke. Auf jeder Schulter ein Onyxstein, auf jedem eingeschnitten. Die 6 Stämme und nochmal 6 Stämme. Und das auf den Schultern tragend. Geht weiter. Vers 15 ist die Rede von einer Brusttasche, in die hineinkommt Licht und Recht. Eine lose Brusttasche. Guck hier hin. Brusttasche. Da hin.
Es sind zwei goldene Schnüren, mit denen sie aufgehängt ist. Wo sind sie aufgehängt? Die eine Schnüre an dem einen Onyxstein, da mündet sie drunter, und die andere Schnüre unter dem anderen Onyxstein, da mündet sie drunter. Habt ihr es jetzt? Da sind die beiden Onyxsteine, da geht die Schnüre, hier ist die Tasche mit Licht und Recht für den hohen Priester. Nur die Sache erstmal, nur die Sache erstmal. Licht und Recht, ach, vielleicht können wir es gleich sagen. Der hohe Priester hat beides, Licht und Recht. Das heißt, er ist Prophet und Regierer in einem. Licht, das ist eine prophetische Vollmacht, Licht von Gott zu empfangen und zu geben. Und Recht, das ist eine Regierungsvollmacht, der Recht spricht. Licht und Recht, beides hat der hohe Priester. Beides hat der Apostel im Neuen Bund. Licht und Recht. Das setzt sich in den Wort in der Gemeinde und erfüllt sich doch erst. Hier ist es nur Schatten. Der Apostel hat Licht und Recht. Licht von Gott für die Gemeinde und Vollmacht, Recht, Recht zu sprechen. Das heißt, Vollmacht zu handeln hat er. Recht zu handeln, das Rechte zu tun, das Rechte zu zeigen und das Rechte zu tun. Vollmacht zu handeln heißt das. Das ist der Hohepriester mit seinem Licht und Recht. Aber nun, das, worum es uns heute geht, das alles, das wäre jetzt nicht dran gewesen. Auf dieser Tasche, die da auf dem Herzen ist, sind wieder 12 Edelsteine. Geordnet in 4 Reihen zu je 3 Steinen. 3, 3, 3, 3. Auf jeden dieser Steine wird wieder ein Name graviert, der Name eines Stammes. Also wieder auf dieser Brusttasche alle Namen der 12 Stämme. Die Namen der 12 Stämme sind auf den Schultern und sie sind auf der Brust, auf dem Herzen. Und die Steine auf den Herzen, das ist sehr schön gesagt, 28 Vers beides, 29 und 30, zweimal steht da. So soll Aaron die Namen der Söhne Israels in der Brusttasche auf seinem Herzen tragen. Auf seinem Herzen tragen. Wenn man das Heiligtum geht zum gnädigen Gedenken vor dem Herrn alle Zeit. Und du sollst in die Brusttasche tun die Lose Licht und Recht, sodass sie auf dem Herzen Aarons seien, wenn er hineingeht vor dem Herrn. Dass er die Entscheidungen für die Kinder Israel auf seinem Herzen trage vor dem Herrn alle Zeit. Eine wunderbare Symbolik. Was ist hier gesagt? Der Priester, der hohe Priester, den gibt Gott alle Stämme des Volkes Gottes auf sein Herz. Den legt er sie gleichsam aufs Herz. Übertragt das die Priester des neuen Bundes. Und wie er hinführt zum Altar dieses Dunkel hinein. Denen gibt er alle Zeit, steht immer hier, alle Zeit, nie davon dispensiert, auf ihre Herzen zum Gebet heißt das nämlich, die Namen der anderen, der vielen, die Volk Gottes sind, in ihren Gliederungen und Stämmen, in ihren Konfessionen und Religionen, sag ruhig, in ihren Verschiedenartigkeiten und Eigenartigkeiten. Oh, die vielen. Er legt sie den Priestern aufs Herz und beurlaubt sie niemals. Alle Zeit sind sie uns aufs Herz gegeben. Wenn ich vor Gott komme, komme ich mit den vielen. Ich bringe meine Brüder mit auf mein Herz. Gott hat sie mir aufs Herz gelegt. Ich bringe sie mit. Nichts ist auch schrecklicher, als wenn man bloß mit seinen Anliegen kommt. Das ist jedenfalls nicht bräuchte, Alter. Das ist ein Vorwurf, selbstverständlich, ohne weiteres möglich, jeden Augenblick. Ein ganz anderes Beten ist das. Aber dann wächst man mal aus den Kinderschuhen raus, manche nie. Aber normal ist, dass man rauswächst. Und dann weiter uns einen die Geheimnisse hohen priesterlichen Gebetes. Das heißt immer für alle. Du kannst nie für dich alleine mehr kommen. Du kannst immer nur mit ihnen zusammenkommen. Du trägst sie immer alle mit auf deinem Herzen. Der hohe Priester macht das zweimal am Tag im Besonderen. Früh und abends. Ich muss gestehen, das ist mir also eine ganz wichtige Sache geworden, zur rechten Zeit, als das so dran war. Die vielen Namen, die er mir aufs Herz legt. Und das ist mir so wichtig geworden, zweimal am Tag priest sie. Und dann das Gebet, das sie Gott darstellt. Wie denn bringen als Edelsteine? Das heißt nämlich in Christus. Und Christus in ihnen. Und ich weiß es gar nicht mehr anders. Sie sind in ihnen. Ob sie mich lieb haben oder nicht. Ob sie mich mit Füßen treten oder streicheln. Ganz egal. Ob ich sie verstehe oder nicht. Ob sie mich verstehen oder nicht. Ob ich das mitvollziehen kann, was sie vollziehen. Oder ob ich einen anderen Weg sehe, eine andere Führung habe. Sie alle gehören dem einen Leib an. Denkt doch mal die vielen Organe, die vielen Glieder. Und die einen, die nehmen wir auf, die anderen, die schalten immer aus. Da denken wir, das passt doch gar nicht zusammen. Na klar, das ist gerade richtig so. Sie mitbringen ausnahmslos, oder wie sie jetzt gerade stehen, der Bruder, der ins Rutschen gekommen ist. Ins Gleiten gekommen ist. Gerade das ist so wichtig, ihn vor Gott bringen, in Christus. Da fängst du nicht an zu reden, guck den Bruder an und was das eine Schande ist. Halt's Maul, möchte ich das sagen. Das sagst du nicht vor Gott, vor dem hohen Thron Gottes kommen solche Worte nicht über die Lippen. Und wenn, du hast keinen Standort im Heiligtum. Du kommst und bringst sie ihn an, in Christus zu schön, zu vollkommen, prächtig und adlig. Sie an sein Leben, auch seines ist Jesus Christus. Wisst ihr, ich bin darum so dankbar auch für das charismatische Leben. Auch wenn ich weiß, denk an einen Fall, der kürzlich mal mir begegnete, wo man hätte irre werden können, ist das wirklich einer, der Jesus je gehört hat? Und dann kam in Erinnerung, der sprach in Zungen. Vielen Dank, habe ich gesagt. Der Fall ist geklärt. Er gehört dir. Das ist wie ein Zeichen. Ein Zeichen in vielen anderen. Eine Möglichkeit. Aber da war mir es gewiss, ja, und dann bringe ich den, wo jetzt auch Stecken und Schlamm drin sitzt. Jetzt bringe ich ihn dir in Jesus Christus, sie an unsträflich und da nehmen sie jetzt an Jesus in ihm vielleicht nie verschüttet. Sie ist die Matterzüge des Geistes. Bring ihn dir. Du bringst nur Edelsteine zu Gott. Am Rauchaltar legt er ein, die Brüder aufs Herz, aber nur als Edelsteine. Wie sie auch ihrer äußeren Erscheinung nach sein mögen und wo sie stehen und stecken. Hast du begriffen? So bringst du sie Gott dem Vater nach. Es ist mir so wichtig geworden, dass David zweimal am Tag tut, eine herrliche Ordnung. Und dann kommen sie, und dann die Schönheit Jesu, so wie es gegeben ist, vor dem Vater das Rühmen, aber die mir gegeben, sie kann sie nicht alle bringen. Und doch, je länger, je mehr wird es im Herzen immer weiter. Und da sind die vielen dabei, deren Namen ich nie kenne. Es geht immer um den ganzen Leib, wie bringe ich ihn? Das ist ein Dienen vor Gott am Ganzen. Immer am Ganzen. Und nun kommt das andere, in dem Maß, wie du das endlich praktizieren darfst. In dieser gnadenhaften Herzensstellung, die sind alle mit drin. Sie sind alle mit umschlossen. In jedem Augenblick, ich kann gar nicht mehr vor Gott kommen ohne die anderen. Es geht nicht mehr. In demselben Maß werden die, für die du dieses Gebet bringst, dir zu einer Last. Auf der Schulter sind dieselben Namen, aber da sind sie eben Last. Die Schulter ist da, die Lasten zu tragen. Nimm sie aufs Herz und Gott gibt dir gleichsam die Last auf die Schulter.
das Beten angesichts der Hoheit und Gegenwart des lebendigen Gottes in dem Namen Jesu Christi an diesem Räucheraltar. Jesus in allem, wird zur Last. Die, für die du betest, werden dir zur Last. Gebet und Last zugleich. Das muss man wissen. Wenn man das nicht weiß, kann man irre werden. Ich möchte es fast so sagen, ich habe nicht gewusst, dass Gott so solche Lasten auflegen kann auf ein Herz. Und dass es Tage gibt, wo man meint, es drückt mich doch zu Boden. Und das ist was ganz Normales. Ich weiß auch, wie viel Mühe Gott mit mir gehabt hat, allmählich mich damit abzufinden und daran zu gewöhnen. Und ich kenne andere, die gehen unter ihrer Last. Weil sie die vielen immer neu Gott haben, jeden Tag neu in Treue. Und er hat getragen. Er hat Tag für Tag getragen. Er hat sie auf seinem Herzen getragen, wenn Jesus so vor Gott steht, und er stand immer vor Gott. Waren immer die alle dabei, die der Vater ihm gegeben hat, sein Liebling. Und er hat sie auf der Schulter getragen, die Last. Und als ins Kreuz aufbürdeten, war das die Last derer, für die er schon immer gebetet hat. So wurde das auch jetzt äußere Last. Was innere Last war, wurde nun auch zur äußeren Last, und er schleppte das schwere Kreuz zur Stadt hinaus, bis er unter dem Kreuz zusammenbrach und andere ihm helfen mussten. Schwere Last. Und so hat er die Jünger bis zum Ziel geliebt, das für sie Pfingsten anbrechen konnte, wo sie überschüttet wurden mit der Liebe des Vaters. Denn ging voraus, das Beten und Tragen sehen. Ich wäre nie Pfingsten geworden ohne den, der ihre Last zu seiner Last machte. Wenn Gott uns würdigt, Lasten aufzunehmen, oder der Last zu gehen und zu beten, nicht dagegen wehren, bleib dabei, dass du ihn lobst und preist. Bleib nur dabei. Bleib ganz still. Manchmal kann man nicht mehr loben und preisen. So stille bleiben. Runterbleiben. Runterbleiben heißt das. Hypomone im Griechischen, Geduld übersetzt, heißt runterbleiben. Runterbleiben. Und es ist wunderbar, wie dann auch Durchbrüche geschehen. Wir erleben es sehr oft, darf ich das mal so sagen. Wenn man so in ein Land geht, man geht von einer Gemeindesituation zu einer anderen. Von einer Gemeindesituation zu einer anderen. Jede Gemeinde hat auch ihre Not. So wie sie ihr Schönes hat, ihre Gabe hat, ihre Aufgabe hat, jeder anders. Jede Gemeinde hat auch ihre Last. Und wir haben immer wieder feststellen müssen, und wenn es dann auf die Gemeinde zugeht, dann kommt, es ist, als wenn die Last der Gemeinde fällt. Gucken wir uns wohl mal immer an. Die Last ist da. Da geht es in den Dienst, oft drückt die Last. Und dann gibt es Stellen und Stunden, da ist es, als wenn das alles vor einem zusammenrutscht. Und der Weg ist gebahnt und ist das Freude verziehen von dannen. Und dann kommt die neue Last. Das Schwerste, wenn man nach Hause kommt. So ist das. Ich habe mal viel gesagt jetzt, aber es ist gut, man sagt es mal, was das ist. Weil viele das nie fassen und begreifen, weil es ihnen auch niemand gesagt hat. Priesterlicher Dienst, das ist priesterlicher Dienst, trag du die auf den Herzen, die er dir anvertraut hat, und bring sie ganz treu als Edelstein. Und wundere dich nicht, wenn es in Lasten geht. Jetzt sind wir dran. Wer mir will nachfolgen, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich. Ist das nur Last oder nicht? Das heißt Last. Vielleicht ist es so ein kleines Ding, das Kreuz. Du denkst schon, wunderlich schwer das ist. Innere Last oder äußere Last. Und was und wen er auch dazu gebraucht, das gehört wesentlich zu diesem vor Gott stehen und sie alle bringen Edelsteine. Vor Augen sind sie ja gar keine Edelsteine. Bring sie unentwegt, unentwegt. Und das sind Pfarrer, die das praktizieren in ihrer Gemeinde, also ihren vornehmlichen Dienst. Sie die schenken lassen, die sie bringt, ja wohl täglich. Aber nur täglich, ohne sich je zu dispensieren. Auch im Urlaub gibt es da keinen Dispens. Das geht weiter. Und dann erschrick nicht über die Last. Bleib ganz still drunter. Tu es weiter. Das schafft Durchbrüche. Auch in Gemeinden. Du bist ein ganz unbedeutender Mensch, denn du brauchst doch keinen Pfarrer dazu zu sein. Wenn man nach dem gar niemand fragt. Aber ich kenne solche Lastenträger, die nicht im Talar die Katze steigen. Und von denen kaum jemand Notiz nimmt, die größten Lasten bewegen in der Gemeinde. Aber die daher in besonderer Weise gebraucht, Durchbrüche zu schaffen. Das Geheimnis priesterlichen Lebens und Dienens, das wird uns dort an diesem Räucheraltar bewusst. Darf ich euch eine Stelle mal nennen, bloß mal das Zeugnis des Apostels, ein apostolisches Zeugnis, unser Apostel Paulus, Kolosser. Kolosser 1. Wir hatten schon das Kapitel mal, wo von dem Geheimnis, das eine große Geheimnis, die Rede ist, Christus in euch, Gott und der Herrlichkeit, das ist Vers 27. Und jetzt lesen wir mal Vers 28, 29, Kapitel 2, Vers 1. Oder Vers 2, kann den ersten auch noch weg. Diesen Christus in euch, Gott und der Herrlichkeit, den verkündigen wir, was anderes aber nicht zu predigen, das ist der Inhalt. Und vermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen. Vermahnen, da steht ein Wort, das heißt in dem Falle so viel wie an die Herzen legen. Wir legen sie allen an die Herzen. Wir legen Jesus an die Herzen, heißt das hier. Mit aller Weisheit. Und nun, auf das, damit wir einen jeglichen Menschen, ich lese jetzt Luther, darstellen vollkommen in Christus. Damit wir jeden vor Gott darstellen, hinstellen heißt das. Das haben wir gesagt, was am Räucheraltar geschieht. Wir bringen sie mit, wir stellen sie vor Gott hin. Edelsteine. Vollkommen in Christus. Dann geht's weiter. Daran, Luther, daran ich auch arbeite und ringe in der Wirkung des, der in mir kräftig wirkt, so ein komplizierter Paulus sagt. Und nun will ich ihn mal ganz wörtlich übersetzen, aber noch komplizierter allerdings. Ganz wörtlich, aber das spricht, Vers 29, auf dieses hin heißt da, nämlich die anderen wie Edelsteine, vollkommen in Christus Gott hinstellen. Auf dieses hin ich mich auch abmühe, hier steht das Wort abmühen, auf dieses hin mühe ich mich auch ab, jeden vollkommen vor Gott in seine Seele sein. Auf dieses hin ich mich auch abmühe, indem ich kämpfen dringe. Merkt ihr, was das ein Leben oder Last ist? Ich muss mich abmühen, wenn ich sie so bringe. Und das ist für mich ein Kampf, ich ringe vor Gott, kämpfen dringe. Da steckt nämlich das Wort, da heißt das kämpfen dringe, das habe ich übersetzt, das griechische Wort akonizomenos. Akonizein, das heißt, das ist das Wort, von dem dann in Gethsemane die Rede ist,
Jesus rang mit dem Tode, da steht dieses Wort. Da lag er am Boden unter der Last des Bluts, hat ihm ausgepresst. Der Jesus. Das war ein Ringen mit dem Tode, Agonizo. Dasselbe sagt Paulus von sich. Ich liege in Agonie. Das ist das Wort Agonie in der Medizin, wenn es an Sterben geht. Wenn alle Kräfte ausgehen, der Todesschweiß auf der Stirn steht, die Glieder kalt werden, kalt. Das Tod tritt an. Agonie, Agonie. Paulus sagt, indem ich mich mühe, abmühe, auf die sind sie alle wie Edelsteine Gott zu bringen, vollkommen darzustellen, komme ich selber in Agonie hinein, in einen solchen inneren Kampf und mühe mich. Und das ist eine Last, die ich da auf mir trage, entsprechend seiner Energie, gemäß seiner Energie, ja, das Wort Energie da, wir wissen doch, was Energie ist, die Energienkrise, entsprechend seiner Energie, da gibt es keine Krise, seiner Energie, die in mir wirksam ist in Kraft. Meine Zeit, was da einen Satz sagt. Seine Energie wirkt in mir in Kraft. Und das hat zur Folge, dass ich so unter der Last bin, in Agonie, Jesus und Gethsemane. Das wiederholt sich. Das ist das, was Paulus wo denn erlebt? Im Kerker. Und was tut er im Kerker? Sie alle als Edelsteine Gott bringen. Raus aus dem Dienst, hat er gesagt. Jetzt gibt es was Wichtigeres zu tun, als umherreisen und predigen. Jetzt heißt es tragen, leiden. Und dort in der Zelle Glieder, in Ketten. Und nun bringt er diese Namen, nun bringt er diese Menschen, nun bringt er sie, wie sie auch seien, Edelsteine, vollkommen in Christus, vollkommen sind sie in ihm. Schön und herrlich, jeder ist ein anderer Edelstein. Bring nur Edelsteine, sieh nur Edelsteine, in der Wunde sitzen lauter Edelsteine. Wenn man es mit den menschlichen Augen sieht, da sagt man manchmal, komischer Edelstein, sind lauter Edelsteine, wenn es in Christus sind. Bringen sie da, das ist dein Auftrag, das ist priesterliches, hohes priesterliches Griffchen. Und du wirst merken, so mit einem Mal, auf Stück, gibt er die Last dazu, die Namen auf den Schultern, wie auf den Herzen, aber auch auf den Schultern. Du empfängst sie, von Gott empfängst du sie als Last. Und so wird Herrlichkeit herausgebrochen im Leben derer, die du bringst. Der Paulus, wir haben die Zeit nicht mehr dazu, schreibt aus dem Gefängnis solche Sätze wie, ich leide hier, für euch wird das Ganze Herrlichkeit. Ihr kriegt Herrlichkeit. Die empfangen Doxa, Herrlichkeit Gottes in Korinth, in Ephesus, an die schreibt er besonders, in Kolosse, wo auch es sei, für die Paulus nun vor Gott ist, da ist der Altar, in dieser Gefängniszelle, Altar, im Herzen des Paulus ist er. Und während er dort ringt, ringt, er schreibt, ringt, Agonie. Lass von der Boden. Über euch kommt Geisterherrlichkeit. Etwas, was die ohne diesen hohen priesterlichen Dienst des Apostels nie hätten bekommen können. Durch Predigen kommt die Herrlichkeit. Nur durch liebendes Tragen und Ertragen bricht sie durch, bricht sie sich wahr. Da sind alle gemeint und alle gefordert. Er will dich dazu bereiten, für diesen eigentlichen hohen Dienst und Auftrag. Den verkündigen wir, damit wir einen jeglichen Menschen darstellen, vollkommen in Christus. Auf welches Sinn ich mich auch abmühe, indem ich in Agonie bin, gemäß seiner Energie, die in mir wirkt, in Kraft. Hier gucken wir mal wirklich ins Innerste. Ins Innerste. Das ist priesterlicher Dienst.
Und den 24. Vers müssen wir dazu nehmen. Wir sehen dann noch einmal. Und sind bald fertig. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Habt ihr mir jetzt? Das ist gar nicht so sehr und bloß die Kette, die ihr mit sich rumschleppt. Und die verschlossene Tür, die nach innen keine Klinke hat. Und all die Unwillen, der Kargehaft, und all die Ungerechtigkeit, das auch. Das ist schon eine Wucht. Sondern wenn er sagt, leiden, dass ich für euch leide, dann meint er dieses bisschen zur Agonie. Dass die Last dort in der Zelle ihn schon erdrückt. Man fragt sich, welche Last ist nun schwerer, die äußere, die auf ihm liegt, oder die innere? Innere Last kann sehr, sehr schwer sein. Inneres Dunkel. Wer erfährt, weiß, was gemeint ist. Und da sagt er, ich freue mich. Ich freue mich. In den Leiden, die für euch, er weiß, das kommt euch zu guten, für euch. Die Segnungen fließen zu euch. Ich erstatte an meinem Fleisch. Geht in der Reue ans Fleisch, der gequälte Leib allein. Was noch mangelt an Trübsalen Christi, seinem Leibe zu gut, welcher ist die Gemeinde? Es wirkt sich seinen großen Segen aus für die Gemeinde. Ich erstatte, auch da ist ein Wort im Griechischen, ich will es mal ganz wortwörtlich übersetzen, aber wer hört, hört, was da gedacht sein will. An eurer Stadt hinauf erfüllen. Ich bringe es an eurer Stadt zur Hinauferfüllung. Ihr werdet ihm näher gelebt, so dass er euch erfüllen kann. Es geht um die Erfüllung in der Gemeinde. Da kann nur Leiden sein füreinander. So, lassen wir es an, das mal deutlich zu machen. Das ist der Altar. Ich weiß, dass ich ganz wenig gesagt habe. Ich weiß auch, dass es schwer ist, es zu sagen. Aber die Richtung ist gewiesen. Dann können wir jetzt hier abschließen. Oder ich soll euch noch ein paar Worte sagen, ihr auch heiße fast ist noch zu füllen. Was meine ich, wir sollten es halt lassen? Zu seiner Zeit wird es dann mal dran sein. Jetzt wollte ich nur gern, dass wir uns ein kleines bisschen anfreunden mit diesem zu wenig erkannten Kreuzaltar. Wenig erkannt, weil man den gar nicht beachtet. Wenn man reinkommt zum Heiligtum, dann sieht man den Leuchter. Dass da hinten noch was ist, sieht man gar nicht. Der ist ja auch nicht groß. Ja? 50 mal 50. Kleines Ding, aber sehr viel Gold. Das Gold ist immer Symbol des Lebens, das von Gott selber ist. Gold ist nicht etwa das Zeichen des Glaubens. Gold des Glaubens. Die Liebe ist genauso im Gold, die Hoffnung auch. Die Demut, die Sanftmut, die das ist alles. Gold ist Gottes Leben, nicht nur meins. Sein Leben ist das. Die Bundeslade, das ist ein Stück heilig, allerheiligstes jetzt, Zedernholz, das ist unser menschlicher Arbeitsholz. Elsernes Räuche. Aber alles ist überzogen mit Gold. Du siehst nichts vom Holz mehr. Das ist das Ganze. Sie ist nur noch Gott. Und so auch der Räucheraltar ist Gold überzogen. Es gilt vor Gott nur, was von Gott ist. Und wer sein menschliches bisschen Zeug dazu bringen will, dem verschließt sich alles. Über diesen heiligen Dienst, von dem ich ein bisschen angedeutet habe, tut sich das Allerheiligste auf. Die Schwelle, gegenüber die Schwelle, vielleicht darf ich zum Schluss sagen, die Schwelle, die hat eine Oberfläche und eine Fläche drunter. Das, was drunter ist, das ist meine Ohnmacht. Nur Ohnmächtige im wahren Sinne. Ohne eigene Macht hat er viel Arbeit, uns zu Ohnmächtigen wahr zu machen. Nur Ohnmächtige werden da hineingehen. Und die Oberfläche ist seine Allmacht. Ist Jesus Christus. Das, was er für mich ist, ich in ihm und er in mir. Er ist alles. Ich bin nichts, das ist gleichsam die Schwelle. Ich merke immer wieder, wie in entscheidenden Augenblicken dann, dass ich wieder aufleben will und noch was dazu tun will, oder, was weiß ich nicht, mit mir fertig sein, das ist Bereitung für den größten Segen, für Gott selber. Die Jünger waren vor Pfingsten mit sich fertig. Das war das Ergebnis der Erziehungsarbeit Jesu an den Jüngern in 3 Jahren. Die waren alle mit sich fertig. Selbst Petrus. Ich habe es schon oft euch gesagt, ich sage es immer wieder, bis uns das einleuchtet. Die waren nicht immer höher geklettert, jetzt mal bald oben. Dann haben sie dort einmal runtergeguckt, ach, das arme Kirchenvolk. Man sieht sie kaum noch. Dann noch eine Stufe und dann hinein in die Herrlichkeit. Hat sie gedacht, die waren ganz unten. Die waren mit sich fertig. Aber sie haben in dem Zustand des Fertigseins endlich begreifen können, in der 40-tägigen Unterweisung Jesu, er ist alles. Und er hat gesagt, ich lasse euch nicht weisen, ich komme wieder zu euch. Und der Vater kommt mit mir, wir werden in euch wohnen. Oh, haben sie gesagt. Und nun brauchen wir nicht mehr verzagen, wenn wir gleich gewillt fertig sind. Dann haben sie gelobt und gedacht, da wird Pfingsten. So wird Pfingsten. Das ist nicht noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und noch mehr schaffen, noch mehr leisten. Jetzt kommt die Auszeichnung, jetzt kommt die Ordnung. Hast du gedacht, du bist fertig. Jesus alles. In der Richtung geht es. Wenn wir die Richtung sehen, wissen wir das Allerwichtigste und Entscheidendste. So, und jetzt bin ich fertig. Hab Mut, geht die kleinen Schritte, die jetzt dran sind. Es geht immer nur um kleine Schritte. Nicht 7 Meilen Stiefel, die gebt euch nicht mit nach Hause. Die kleinen Schritte, die er euch führt von Tag zu Tag. Auch das will ich noch mitgeben. Das Kreuzlein bestimmt immer er. Ich weiß nicht, wie viel er den Jochen jetzt zugemessen hat im Augenblick oder wie viel er, das wird der Monika bestimmt hat oder den Frau Rosa. Und wie wenig? Das ist keine Zusammenhang. Jedenfalls, das ist wichtig. Immer im Heute leben. Sorge nicht für den morgigen Tag. Das ist für diesen Weg immer wieder in besonderer Weise wichtig. Da muss ich es immer wieder sagen. Sorge nicht für den morgigen Tag. Der morgige Tag wird schon für das Seines. Oh, kannst du sagen, Gott wird für den Tag morgen schon sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Das ist immer wieder die Nüchternheit Jesu. Kein Tag ohne Plage. Oder keine Tage ohne Plage, da rennt sich noch wieder. Aber du sollst nur im Heute leben, also was der Tag heute an Plage für dich bereitet hat, nicht mehr. Wenn du anfängst an morgen und übermorgen zu denken, und was soll denn da noch werden, und dann, jetzt sitzt du nur da, der Kopf raucht schon. Da lädst du dir die Last
der Tage mit auf, die Gott dir nicht aufgelassen hat. Und an der Stelle knackst man dann zusammen, da kriegen die Leute immer einen Herzinfarkt. Der barmherzige Gott sagt, bloß die Last von heute, dass du nicht schon weiter denkst. Oder zurückguckst und denkst, aber gestern, ach, wie bin ich dann eingerastet, was sollen die bloß sagen? Dann legst du die Last von gestern auf, wo Gott sagt, das ist längst abgetan. Nur das bisschen heute. Nur das bisschen heute. Oder auch das viele heute. Das bisschen kann manchmal uns so schwer erscheinen, dass wir denken, ja, ich komme doch gar nicht mehr auf die Beine. Und morgen ist vielleicht ein Tag voller Sonnenschein, sagt er nicht, und das möglich. Ja, sagt er, heute ruhen wir uns aus. Und dann geht's weiter. Und dann geht's weiter. Und Gott ist immer sehr freundlich, auch wenn er uns unter Lasten geht. Lerne dich daran gewöhnen, dass Lasten dazugehören und dass sie von Gott bereitet sind. Dass er ganz genau abgewogen hat von der Weg. Na, wie sieht es denn bei dir aus? Nie zu viel. Nie zu lang. So, das ist der Weg zu Gott. Also Kinderschuhen raus und mal ein Stück weiterlaufen, anwachsen. Ist schon nötig, dass man das mal sagen muss. Und das nennt der Paulus Brot, eine feste Speise. Das schluckt man ein bisschen schwerer. Das stärkt auch.